Hey Michi, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen. Wo bist du unterwegs gewesen? Wo warst du?
Ich war in London.
Und was hast du da gemacht?
Ich war auf einer Konferenz von Speak Life organisiert. Die Konferenz hieß Responding to Rebirth, also wie reagieren wir auf die Wiedergeburt? Und zwar ist damit gemeint die Wiedergeburt des Glaubens in Gott.
Willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Wir haben ja schon vor ein paar Monaten eine Folge gemacht, wo wir uns beschäftigt haben mit der Studie vom Bible Society, die in der UK, in England belegt hat, dass bei jungen Leuten irgendwie die Offenheit und das Interesse am Glauben wiedergeboren wird, wieder auftaucht, spezifisch auch beim christlichen Glauben. Ein Satz, den ich, wir kommen gleich noch zu den Studien nochmal drauf zurück und schauen uns nochmal die Grafiken an. Aber ein Satz, der mir echt hängen geblieben ist, ist der Satz von John Funnell, ein Pastor irgendwo in Wallis auf einem Berg. Und er hat gesagt: Alles, was ihr über Erweckung gelesen habt, das stimmt. Es passiert bei uns in der Kirche. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war ein Pastor, der mit einer Handvoll Leute in seiner Kirche irgendwo im Wallis, im Wallis,
In Wallis?
in Wales, ist hier bei
Wales,
uns, in Wales,
Wallis in der UK.
Angefangen hat. Und jetzt rennen die Leute ihm die Kirche ein und er weiß gar nicht wohin. Er hat das weder geplant noch irgendwie darauf gehofft, aber es passiert. Und er war nicht der Einzige, der auf der Konferenz von solchen Geschehnissen in seiner Kirche erzählen konnte. Irgendwie scheint da was in England zu passieren. Und vor 2 Wochen knapp kamen dann Vertreter aus ganz vielen unterschiedlichen Kirchen in England, in London zusammen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich, warum und wie können wir als Kirche jetzt darauf reagieren.
Okay, und diese Konferenz, was genau ist da passiert? Wer war dort? Vor allem, warum warst du dort?
Ich wurde eingeladen von einem Freund. Wir sind da als Freundesgruppe zusammen hin, weil wir interessiert waren, gerade im Hinblick auf die Studie, mit der wir uns hier im Podcast auch schon beschäftigt haben. Was passiert da in England? Was passiert in London? Was können wir davon lernen für unseren Kontext? Gerade weil wir das aus unseren kirchlichen Kontexten auch so ein bisschen merken. Nicht ganz in dem Ausmaß, aber auch ein bisschen merken. Irgendwie scheint sich etwas zu ändern in unserer Gesellschaft. Und gerade junge Menschen sehnen sich irgendwie nach einem anderen Leben. Und das bringt eine neue Offenheit für den christlichen Glauben mit sich. Die Konferenz, die war nur ein Tag. Wir waren trotzdem 4 Tage in London, weil warum nicht? Und in dem Tag sind verschiedene Kirchenvertreter zusammengekommen, haben einerseits eher anekdotisch erzählt, das passiert gerade bei uns. Wir haben das nicht geplant, wir haben nicht mal dafür gebetet, um ehrlich zu sein, aber jetzt passiert es. Und dann war die Frage, was passiert denn da eigentlich? Und wie können wir als Kirchen darauf reagieren? Genau, das war sehr, sehr spannend. Aber mal von Anfang an, nochmal zurück zu der Studie von Bible Society, mit der wir uns vor ein paar Wochen auch schon hier beschäftigt haben. Die war nämlich so der Auslöser von dem oder hat zumindest dieser Ahnung, irgendwas passiert hier gerade in unserer Gesellschaft, Zahlen gegeben. Und zwar hat die Bible Society, ist eine Stiftung, eine Bibelgesellschaft, eine große Erhebung gemacht für England und herausgefunden, dass mehr junge Menschen an Gott glauben. Damit ist jetzt noch nicht das Christentum gemeint, sondern erstmal generell, dass mehr Menschen, mehr junge Menschen wieder offen dafür sind oder damit rechnen, dass es irgendwie eine höhere Macht oder einen Gott gibt.
Also noch etwas Unpersonales auch. Also ist
Genau,
mehr
noch
was
nicht gebunden,
Transzendentes gedacht.
genau, noch nicht gebunden an eine spezifische Religion und auch nicht ein personales Wesen, zu dem ich in Beziehung stehen kann. Aber erstmal so grundsätzlich das Rechnen mit einer höheren Macht. Gerade bei den 18- bis 24-Jährigen gab es so den höchsten Boom in den Zahlen. Das waren 2018 noch 28% der 18- bis 24-Jährigen und letztes Jahr waren es dann 45%, die davon ausgehen, dass es wahrscheinlich einen Gott gibt. Und was dann aber spannend war, dass jetzt auf den Kontext vom Christentum angewendet und dann auch nicht nur ich verstehe mich als Christ, sondern ich bin Teil einer Kirche und besuche den Gottesdienst, dass eben da die Zahlen auch gerade bei den 18- bis 24-Jährigen enorm hochgegangen sind. Darüber haben wir vor ein paar Monaten eben schon geredet, dass dieser Grafik von wie die Generationen im Gottesdienst vertreten sind oder wie regelmäßig sie den Gottesdienst besuchen, so eine ansteigende Linie war. Das heißt, je jünger die Leute, umso weniger sind in den Gottesdienst gegangen und je älter die Leute werden, umso mehr Leute gehen dann in den Gottesdienst. Das war so ein ansteigender Graph. Und jetzt, letztes Jahr mit der Studie, war diese Grafik dann nicht mehr eine ansteigende Linie, sondern so ein U. Also immer noch gehen viele alte Menschen, 55 und dann vor allem 65 plus, in die Kirche, aber die 34-Jährigen und jünger bis zu den 18-Jährigen. Da sind die Zahlen rasant gestiegen.
Mhm. Also es geht jetzt nicht um Kinder, die wegen ihren Eltern mit müssen,
genau,
sondern
richtig.
Es geht um Leute, die eigentlich ein eigenständiges Leben führen
und sich selbst entscheiden, ich möchte in die Kirche gehen, warum auch immer. Das waren 2018 noch 4% von den 18- bis 24-Jährigen und jetzt sind es 16%. Also das war der höchste Anstieg. Und auch bei den 25- bis 34-Jährigen ist das von 4% auf 13% gestiegen.
Mhm.
Und da war die Frage, warum passiert das und wie kann das sein, dass so viele junge Menschen auf einmal wieder Interesse haben, nicht nur an der Möglichkeit, dass es da ein höheres Wesen gibt, nicht nur an dem christlichen Glauben insgesamt so theoretisch, sondern an dem Interesse, Teil einer Kirche zu sein und Glaubenspraxis eben zu leben.
Und das wird ja auch Quiet Revival genannt, eben dieses stille Erweckung, die da geschieht. Eine Frage jetzt für diese Konferenz. Wer genau ist da zusammengekommen? War das eine offizielle Konferenz der anglikanischen Kirche oder waren das einzelne Akteure, die sich zusammen getroffen haben? Wie ist das einzuschätzen?
Ja, das waren vor allem Vertreter aus anglikanischen Kirchen, aber Mike Royal war auch da. Das ist so der Präsident der Ökumenischen Allianz in England. Churches Together in England heißt die. Und er hat davon erzählt, dass das nicht nur in der anglikanischen Kirche passiert. Die sind tatsächlich sogar eher die Ausnahme. Also wir haben von ein paar Pastoren gehört, dass die Kirchen voll werden und sie nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten. Aber eigentlich ist die anglikanische Kirche in England da eher die Ausnahme. Was spannend ist, ist, dass die orthodoxe Kirche das erlebt. Sogar so sehr, dass viele orthodoxe Kirchen sich öffnen, ökumenisch und die jungen Leute einfach hineinlassen. Er hat da erzählt, dass einer der Vorsteher der orthodoxen Kirche in London seine Brüder und Mitpriester darum gebeten hat, die jungen Leute nicht vor der Tür stehen zu lassen, sondern sie reinzuholen. Das ist unglaublich spannend. Auch die katholische Kirche, die konservativen evangelischen Kirchen und auch die charismatischen Freikirchen, alle erleben irgendwie ähnliche Phänomene, dass auf einmal ganz viele junge Leute kommen.
Mhm. Genau.
Also in Deutschland geht es um Mitgliederzahlen immer.
Mhm.
Also ich kenne mich gar nicht so aus mit den Zahlen von Kirchenbesuchern. Das ist mir noch was mich irgendwie überrascht jetzt gerade. Wir zählen immer Mitglieder, wer zählt sich noch zur Kirche, wer zahlt noch Steuern.
Ja.
Aber hier geht es jetzt gar nicht darum, sondern es geht darum, dass Leute gezählt werden oder in der Umfrage gefragt wurden, geht in den Gottesdienst, besucht ihr die Angebote der Kirche, oder?
Genau, und da sprichst du einen spannenden Punkt jetzt an. In Deutschland zum Beispiel gibt es von 2022 auch eine Studie, mit dem schönen Namen KMU, Kirchenmitgliederuntersuchung.
Mhm.
Die hat die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, rausgebracht. Und die hat eben einen gegenteiligen Trend festgestellt. Mhm. Also weniger Leute sind noch in der Kirche, mehr Leute sind konfessionslos. Das waren 2022 43% der deutschen Bevölkerung. 25% sind noch katholisch, 23% sind evangelisch. Und von diesen katholischen und evangelischen Menschen besuchen 3% der Katholiken und 8% der Protestanten noch den Gottesdienst.
Krass.
Das heißt, die Zahlen gehen einerseits runter, wenn man über Mitgliederzahlen redet. Und das ist in England auch so. Also der Trend ist eben noch quiet.
Mhm.
Aber die Bible Society hat die Studie deswegen wie folgt ausgelegt. Wenn man Mitgliederzahlen untersucht, dann untersucht man christliche Identität oder christliche Sozialität.
Mhm.
Also wie wurde ich sozialisiert? Und das geht runter. Weniger Menschen verstehen sich als Christen, nur weil sie in einer Kultur leben, die christlich geprägt ist, treten aus der Kirche aus oder verstehen sich bei solchen Erhebungen nicht als Christen. Die Zahl geht runter, auch in Deutschland, auch in England. Und gleichzeitig gehen jetzt die Zahlen hoch bei den Menschen, die aktiv teilnehmen an einem Gottesdienst.
Mhm.
Und da ist die Erhebung also nicht christliche Identität, wer versteht sich noch als Christ, sondern wer lebt als Christ, also wer geht in den Gottesdienst und wer hat Interesse daran, Bibel zu lesen.
Ja.
Und da wird eher dann die Glaubenspraxis in den Blick genommen. Und da steigen die Zahlen.
Mhm.
Langsam, aber sicher. Und eben vor allem bei den jungen Leuten. So, das war spannend.
Okay, ja.
Genau. Zwei Bilder haben diese Konferenz eingerahmt. Einmal das Bild, das hier auf dem Programmheft drauf war. Das ist ein junger Mensch, der in die Kirche reinkommt. Jung eben, weil das in den Studien die Bevölkerungsgruppe ist, die am meisten wieder Interesse hat am Glauben und ein einzelner Mensch, weil es noch nicht die Riesenmassen sind, sondern eben einzelne Menschen und einzelne Interessen und Lebensgeschichten, die sich dem Glauben wieder öffnen.
Mhm.
Und dann das zweite war das Bild einer, einer Flut, die wieder zurückkommt oder einer Gezeit, die wieder zurückkommt. Mhm. Und zwar hat Matthew Arnold 1851 ein Gedicht geschrieben und hat, ich übersetze jetzt frei, geschrieben darüber, dass die See des Glaubens einst voll war und die Küstenlinie der Welt bildete. Jetzt höre ich nur noch ihr melancholisches, sich zurückziehendes Rauschen. Hm. Und Douglas Murray, der im Gespräch mit Justin Briley, der neben Glenn Scrivener einer der Hosts war dieser Konferenz, er beschreibt sich selbst als christlich geprägter Atheist. Hm. Er hat dann aber in dem Gespräch mit ihm gesagt, einige Jahre vor der Konferenz, er sehe keinen Grund, warum diese See des Glaubens, die sich zurückgezogen hat, also Ebbe war, warum die nicht wieder zurückkommen kann. Mhm. Das sei ja der Sinn der Gezeiten, das habe das Wasser so an sich, dass es sich zurückzieht und dann auch wieder zurückkommt. Und er als Atheist hat gesagt, wenn er in die Gesellschaft guckt, er sehe nicht, warum das nicht anfangen könnte, langsam wieder zurückzukommen. Und da hat die Konferenz jetzt den Faden aufgenommen, zusammen mit der Studie von Bible Society und darüber geredet, okay, das passiert. Was passiert denn da? Genau, jetzt ist die Frage, und das wäre jetzt so die dritte Grafik, die wir uns zusammen angucken können. Das war so eines der Themen, die thematisiert wurden. Was auffällt, ist eben nicht nur, dass dieses U sichtbar ist bei den Altersunterschieden, sondern auch bei Männern und Frauen. Und dass es seit langer Zeit wieder mehr Männer sind, die sich gegenüber dem christlichen Glauben und dem kirchlichen Leben öffnen und eben tendenziell politisch eher rechtsorientiert als links, also eher konservativ als progressiv. Mhm. Und deswegen war so eine der Fragen, mit der die Konferenz eröffnet wurde, ist das mehr als ein political vibe shift? Mhm. Ist das einfach politische Stimmung? Mhm. Unsere Gesellschaft entwickelt sich, das Pendel schwenkt zurück und wir werden als Gesellschaft gerade wieder offen konservativer. Mhm. Und Teil davon sind irgendwie christliche Wurzeln unserer Gesellschaft und deswegen vermischt sich jetzt da so ein Interesse an der eigenen Nation, an Politik, an konservativen Werten mit einer Offenheit für den christlichen Glauben. Ist es nur das?
Ja.
Oder ist das ein echtes Interesse an dem Gott, der sich in Jesus offenbart? Mhm. Das war so die Frage, die das eröffnet hat. Mhm.
Also das heißt, ist es nur das, was Douglas Murray möchte? Oder ist es tatsächlich eine Rebirth, ja.
Ja, sozusagen, genau. Und es gibt ja nicht nur prominente konservative Beispiele, die sich dem christlichen Glauben öffnen oder irgendwie entdecken, da ist mehr Plausibilität dahinter als gedacht oder mehr Schönheit. Auch so prominente Beispiele, die eher aus einer liberal-progressiven Richtung kommen, wie Tom Holland, der in den letzten Jahren ja auch in aller Munde war, weil er den christlichen Glauben entdeckt hat in seinem in seiner Auseinandersetzung mit der Geschichte des Westens. Also es gibt auch Gegenbeispiele. Und trotzdem ist das Phänomen. Viele junge Menschen, viele Männer, die eher politisch rechtsorientiert sind, haben wieder Interesse am Glauben. Mhm. Und wie ordnen wir das ein oder was ist da die Gefahr?
Mhm. Gibt es dazu Studien? Also hat man auch untersucht, es gibt mehr junge Männer, die jetzt da reinkommen und hat sie dann auch noch nach ihrer politischen Ausrichtung gefragt? Oder sind das eher assoziative Geschichten, die man da kennt?
Gute Frage. Ich habe die Studie der Bible Society nicht mehr ganz im Kopf. Es wurde immer darüber geredet, deswegen gehe ich davon aus, dass es dazu auch Datenerhebungen gibt. Mhm. Aber die habe ich jetzt nicht im Kopf.
Mhm. Oder vielleicht ist es einfach auch, weil grundsätzlich junge Männer in den letzten Jahren wesentlich mehr nach rechts oder gerückt sind oder konservativer.
Ja, genau. Was ich da sehr spannend fand, war das, was Elizabeth Oldfield gesagt hat. Die ist Theologin und Podcasterin und war auch Referentin der Konferenz. Und sie hat gesagt, sie ist grundsätzlich sehr vorsichtig damit, die Gesellschaft einfach so in duale, binäre Logiken einzuteilen von die sind so, die sind so. Auch vorsichtig dabei, irgendwie Männer und Frauen so zu stigmatisieren. Und trotzdem sagt sie, wenn man sich mal so soziologische Studien anguckt, sind mal mehr Männer, mal mehr Frauen politisch rechts oder links orientiert.
Okay.
Das hat eher mit der darunterliegenden Ebene zu tun, dass Männer tendenziell eher sich nach Ordnung, Kontrolle und Stabilität sehnen, darauf ansprechen und Frauen in der Tendenz eher von Mitleid, von Empathie getrieben sind. Und dass je nachdem, wie die politische Szene aussieht, Männer und Frauen dann eher rechts oder links sich orientieren. Und jetzt gerade ist unsere Politik im Westen stark machttheoretisch und ordnungsinteressiert, so Kontrolle wiederherzustellen, Stabilität zu erlangen, junge Männer sehen sich nach Selbstwirksamkeit und irgendwie wieder Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Und in dem Zuge öffnen sie sich dann auch wieder für das Ordnungssystem oder das Wurzelsystem des Christentums, der christlichen oder der westlichen Werte. Mhm. Genau, die Gefahr ist jetzt da, das hat Topi Koliose dann gesagt, ist auch ein Pastor gewesen, der Teil der Konferenz war, dass wenn wir das nicht gut reflektieren und nicht in jeder Kirchengemeinde mit den Leuten unterwegs sind, dass sich dann der christliche Glaube mit so einem nationalistischen Anliegen oder einfach einem rechtskonservativen Anliegen vermischt und dabei so ein christlicher Nationalismus herauskommt, in dessen Zentrum dann nicht mehr Jesus steht, sondern irgendwie das eigene Machtinteresse oder das politische Interesse. Mhm. Und ein Name, der in dem Bezug ganz stark thematisiert wurde und auch kritisch eingeordnet wurde, war Jordan Peterson. Vor allem mit seinem Buch 12 Rules for Life, 12 Regeln für ein geordnetes Leben sozusagen, weil er sinnbildlich dafür steht, dass ganz viele junge Männer Interesse an Selbstwirksamkeit haben, ihr Zimmer aufräumen, Verantwortung übernehmen und in dem Zuge sich auch wieder dem christlichen Glauben öffnen, weil Jordan Peterson ja auch viele Parallelen zieht zur Bibel und viele biblische Beispiele nutzt für seine Vorträge. Mhm. Und Topi Koliose hat dann gesagt, wie er konkret damit umgeht, ist, er freut sich über den Enthusiasmus der jungen Leute dafür, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen und ihr Leben in Ordnung zu bringen, Dinge zu schaffen und zu erledigen, Dinge in die Hand zu nehmen. Und dann sagt er ihnen aber gleichzeitig, diese ganze Aktivität der Selbstoptimierung und der Verantwortung in deinem Leben, die birgt in sich kein Leben, die wird dein Leben nicht retten, sondern was dein Leben am Ende rettet, das ist Jesus. Nur Jesus gibt neues Leben, nicht Jordan Peterson, nicht, dass du dein Leben jetzt in die Hand nehmen willst.
Nicht kalte Duschen oder das Zimmer aufräumen.
Genau, das kann alles nett sein und hilfreich sein, aber Leben bringt am Ende Jesus. Und Mike Royal, den ich schon erwähnt habe, der Generalsekretär der Churches Together in England, der hat dann auch, dem war auch ganz wichtig, dass der christliche Glaube sich nicht mit politischen Formen der jeweiligen Zeit identifizieren darf. Also natürlich hat Glaube auch immer irgendwie politische Auswirkungen, aber er darf nicht identifiziert werden mit einer politischen Richtung und die ist jetzt die christliche und so. Also da vermischt sich dann eben so ein politischer Nationalismus mit mit dem, was der christliche Glaube so für Wertevorstellungen hat. Auch er hat betont, in der Mitte des christlichen Glaubens steht kein politisches System, sondern Jesus Christus. Deswegen heißen wir Christen, weil wir uns über diesen Christus definieren und die Gefahr sei von dem modernen jungen Menschen, dass sie sich stark über ihre politische Meinung und Position identifizieren und es deswegen schnell in diese Logik von rechts, links kippt, liberal, progressiv, konservativ. Genau, und wir irgendwie anders damit umgehen müssen in unseren Gemeinden.
Ging es dann auch darum, also es würde mich noch sehr interessieren, wie soll man denn in Gemeinden jetzt mit diesem Phänomen umgehen? Soll ich Leute an der Tür fragen, was ihre politische Einstellung ist, damit ich weiß, wie ich auf Gefahren reagieren soll? Oder sollen die überhaupt, also wie geht man mit diesen neuen Leuten um? Wie gibt man, wie schafft man es, dass nicht die politischen oder Selbstwirksamkeitssehnsüchte irgendwie im Zentrum stehen, sondern eben Christus und der Gottesdienst.
Ja, die Frage wurde mehrfach gestellt bei den öffentlichen Diskussionen dann während der Konferenz. Wie können wir verhindern, dass wir davor Angst haben und Türen schließen, weil wir Angst haben vor den Leuten, die da so reinkommen oder was das dann mit unserem Kirchenleben macht oder unserem Glauben macht? Und wie können wir das auch nicht einfach völlig unkritisch so passieren lassen? Und da fand ich ganz hilfreich, was Glenn Scrivener gesagt hat, auch Theologe und Pastor, der eben Co-Host war mit Justin Briley von der Konferenz. Er hat einen längeren Vortrag dazu gemacht und hat den runtergebrochen am Ende auf die Essenz von ja, aber nein, aber ja. Was er damit meint ist, wir müssen wahrnehmen, wer die Leute sind, die zu uns kommen und deren Sehnsucht hinter ihren politischen Anliegen sehen und irgendwie die Sehnsucht nach Sicherheit oder die Sehnsucht nach Empathie, nach Ordnung irgendwie bejahen, das als gute Sehnsucht, als gutes Anliegen. Aber nein bedeutet dann, Erfüllung davon wirst du nicht in einem politischen System finden, sondern in Jesus Christus. Und das aber ja, das dritte aber ja ist dann, diese Erfüllung findest du eben in Jesus und lass uns zusammen diesen Jesus entdecken und ihm gemeinsam nachfolgen. Ja, aber nein, aber ja. Nur das Evangelium Jesu bringt die Erfüllung der Anliegen und der Sehnsüchte, die wir Menschen so mit uns tragen. Mhm. Und die drücken sich dann auch immer wieder in politischen Anliegen aus. aber nicht andersrum.
Ja.
Das fand ich ganz hilfreich.
Das ist natürlich immer noch sehr generell und muss auch ausbuchstabiert werden, dann je nach Gemeinde wahrscheinlich wer da vor einem sitzt.
Ja.
Aber als grundsätzliche Prinzipien finde ich das auch, ist es hilfreich. Eben das gute Anliegen wahrnehmen, die Grenzen davon aufzeigen und auf Jesus verweisen, klingt logisch.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist jetzt auch die Chance, dass da, wo Menschen wieder offener werden für eine andere Erklärung dieser Welt, für einen anderen Zugang zu ihrem Leben und eben ganz konkret für Gottesdienst, für Bibel, für christliche Glaubenspraktiken, dass wir wieder darüber reden, was denn die Wurzeln unserer Geschichte sind, gerade unseres Westens. Glenn Scriven hat auch darüber geredet, dass wir als moderne westliche Gesellschaft die Story der Heilsgeschichte losgeworden sind. Wir haben den Helden Jesus Christus anonymisiert, aber haben versucht, die Früchte, die moralischen Überzeugungen von Freiheit, Liebe, Toleranz zu behalten und haben deswegen diese Werte so ausgehöhlt. Und jetzt merken Menschen, das bringt irgendwie kein Leben.
Ja.
Wir entwickeln uns irgendwie in keine gute Richtung und Menschen sehen sich nach anderen Geschichten, in denen sie leben dürfen. Nach Gemeinschaft, wo sie tatsächlich sicher sind und Heilung erfahren. Und das ist jetzt die Chance, diese Anliegen zu bejahen, zu verneinen, wo deren Erfüllung in anderen Dingen gesucht wird und dann auf Jesus zu zeigen und auf die Geschichte, die Bibel bezeugt.
Wow, das klingt wirklich nach einer sehr reichhaltigen Konferenz dafür, dass es nur ein Tag war. Ja, was sind jetzt für dich so die Kernpunkte von dem, was du mitnimmst, was auch übertragbar ist für jetzt Kirche, für Glauben im deutschsprachigen Raum?
Ja, ich habe voll viel mitgenommen. Wir könnten jetzt noch ewig weitermachen, auch was das für uns als Kirchengemeinden bedeutet. Mich würde aber erst interessieren, wenn ihr das so hört, was fällt euch auf oder was nehmt ihr mit? Was macht es mit euch?
Also mich interessiert auch immer wieder diese Beziehung aus, welche politischen Werte sind mir wichtig. Oder ich nehme auch da eine große Identifikation wahr, dass Leute das Hauptding ist, womit man sich labelt oder kennzeichnet. Ja, ich stehe dazu oder ja, ich stehe dazu oder sowas. Und finde das total wichtig, dass wir da eine Umgangsform mitfinden, wie das in Gemeinden auch nicht einfach unangesprochen bleibt, sag ich mal, sondern wo es auch einen Raum gibt, um darüber zu diskutieren, auch inhaltlich darüber zu diskutieren, aber wo es primär darum geht, dass man sich um den Tisch Gottes versammelt. Weil die jungen Gemeinden waren auch alle damit beschäftigt. Leute aus ganz verschiedenen Kontexten, Heiden, Juden, was auch immer, zu sammeln.
Und die frühe Kirche lässt sich auch nicht einordnen in, war die jetzt politisch rechts oder links?
Genau. Ich finde es so wichtig, da gleichzeitig, also da irgendwie nicht Leute auszuschließen oder sich total in eine Richtung oder sowas zu bekennen und trotzdem Profil zu behalten. Das ist ja auch nicht so einfach.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung unserer Zeit, wo man dranbleiben muss.
Da kann ich mich anschließen. Ich glaube, was mich fasziniert dabei ist vor allem, dass dieser Abwärtstrend, der immer diagnostiziert wurde, dass sich der nicht unbedingt bewahrheitet und dass scheinbar der Heilige Geist auch dort wirken kann, wo es eben schlecht aussieht, wo es so aussieht, als würden alle Menschen mehr oder weniger aus der Kirche austreten und wollen nichts mehr damit zu tun haben. Und dann eben geschieht so etwas und man kann es sich nicht erklären, die Kirchen wissen nicht genau, warum.
Ja, ja.
Also das finde ich sehr faszinierend, weil es unsere Kategorien noch einmal aufsprengt.
Ja.
Das andere, was mich immer wieder beschäftigt, ist auch so ein bisschen die Frage, wie geht man mit dem Phänomen um, eben auch gerade mit dieser politischen Dimension. Wo muss man offene Arme haben? Wo muss man sich abgrenzen? Ich glaube, das ist unheimlich schwierig und wahrscheinlich ist das auch nur pastoral möglich. Also es gibt wahrscheinlich keine offiziellen Prinzipien, was man jetzt genau darf, was man nicht darf, was man kann, was man nicht kann. Sondern das ist so eine Sache, da muss man irgendwie konkret in der Gemeinde damit umgehen lernen. Aber ich glaube auch, was du gesagt hast, im Letzten ist das Wichtigste eben, dass der christliche Glaube geht letztlich nicht um Ordnung, es geht letztlich auch nicht um Stabilität.
Ja.
Es geht um eine Person, Jesus Christus, der Ordnungen und Stabilitäten seiner Zeit von den Füßen auf den Kopf gestellt hat und das auch bei uns immer wieder tut. Darum glaube ich wirklich, der Fokus auf diese Person ist zentral.
Ja, voll. Ja. Das nehme ich auch mit, dieses Ja, aber Nein, aber Ja von Glenn Scrivener. Ja, deine Anliegen und deine Sehnsucht ist gut. Nein, du wirst sie nicht in dem politischen Format finden oder in der Weltanschauung. Aber ja, wir als Kirche, wir haben die Person, wir kennen die Person und lass uns über Jesus reden und ihm gemeinsam nachfolgen. Ich nehme aber auch einfach mit die vielen ermutigenden Geschichten. Mich hat es total berührt, von so vielen Pastoren und Pastorinnen zu hören, dass sie Erweckung erleben. Und dass so viele junge Menschen zum Glauben kommen. Und wir haben 4 Gottesdienste besucht an dem Wochenende in ganz verschiedenen Kirchen. Sehr liturgischen Kirchen, sehr freien, charismatischen Kirchen. Und bei allen Kirchen hat man gemerkt, irgendwas liegt in der Luft. Die sind voll mit Leuten, voll mit jungen Leuten. Und irgendwie passiert hier etwas. Das war unglaublich ermutigend. Und ich nehme auch mit, was Al Gordon gesagt hat, auch ein anglikanischer Priester, der im Internet auch recht aktiv ist. Er erlebt auch gerade Erweckung in seiner Kirche. Sie machen jetzt, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Gottesdienste am Sonntag. Wir haben auch einen Gottesdienst besucht, war total chaotisch, weil so viele neue Leute da waren, die nicht genau wissen, wie benimmt man sich in der Kirche. Er hat die Gottesdienstleitung gemacht und es war absolut chaotisch und wild durcheinander, aber irgendwie trotzdem echt und schön. Und er hat gesagt, er hat empfunden, dass kurz bevor, also 1,5 Jahre bevor das bei ihnen so auf einmal explodiert ist, dass Gott ihm gesagt hat, ich werde Erweckung schenken in deiner Kirche, aber veränder nichts außer dein Herz. Mhm. Und dass Gott ihn ins Gebet gerufen hat. Mhm. Genau, dass er sich Gott weihen soll im Gebet, dass er sich um sein Herz und seine Reife kümmern soll und nicht jetzt mit Strategien am Whiteboard Erweckung planen soll. Mhm. Und das nehme ich auch mit, dass wir Erweckung nicht planen können, dass es jetzt keine Zeit ist für große Visionen und die richtige Strategie, sondern dass Gott seine Kirche ins Gebet ruft und dass Erweckung bei uns anfängt, da wo unser Herz geheiligt wird und erweckt wird und dann hoffentlich irgendwie das sich auswirkt auf unser Umfeld. Und das Letzte, was ich mitnehme, ist, dass wir mutig Kirche sein sollen. Auch darüber wurde geredet. Tom Holland hat gesagt, nicht auf der Konferenz, aber an anderen Orten, dass wir mutig weird sein sollen als Kirche. Und was all die Kirchen ausmacht, eben die orthodoxe Kirche, die das erlebt in England, die katholische Kirche, die protestantische Kirchen, dass sie ihre Liturgie und ihre Gottesdienstkultur nicht umgestellt haben. Sie haben das nicht seeker-friendly gemacht oder niedrigschwellige Gottesdienste gefeiert, sondern gerade weil die Leute sich jetzt nach etwas anderem sehnen, das anderes Leben bedeutet, andere Formen von Leben auch, sind die Kirchen jetzt voll. Das sind keine Kirchen, eben die das geplant haben, sondern das, was Kirche hat, nämlich auf Jesus Christus zu verweisen, genau das ist das, was unsere Welt jetzt braucht.
Ja. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, ist, was hast du die anderen 4 Tage in London?
Viel Kaffee getrunken und viel gegessen, sehr gut gegessen.